Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 35 bis 39 lese ich uns vor. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass der Paulus begonnen hat, von dem Segen des neuen Lebens zu schreiben. Im 8. Kapitel am Anfang spricht er ja davon, dass wir als Kinder Gottes keine Verdammnis mehr zu fürchten haben. Im 1. Vers, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und wir dürfen durch die Leitung des Geistes beten lernen, werden unterstützt im Gebet, aber auch auf unserem Weg. Wir dürfen wissen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Wir dürfen wissen, dass er, der uns berufen hat und der uns gerechtfertigt hat, dass er uns auch verherrlichen wird. Und nun geht es weiter, Verse 35 bis 39. Einer von den schönsten Texten in der ganzen Bibel. Und es lohnt sich, über diesen Text sich Gedanken zu machen. Wir werden heute Morgen im Grunde genommen ihn nur von der Oberfläche her ankratzen können. Er ist so schön, er ist doch sehr tiefgehend und lädt ein, sich Gedanken darüber zu machen. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal? Oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Hier zitiert der Paulus aus dem Psalm 44, den 23. Vers. Psalm 44, den 23. Vers. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte am Anfang noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese wunderschönen Verse. Nun hilf uns, sie aufzunehmen, zu verstehen. Leite du uns doch an, Herr, und schenke uns, dass uns deine Liebe, die Macht und die Kraft deiner Liebe noch viel bewusster wird, dass wir sie noch viel besser erkennen und verstehen und ihr vertrauen und uns an ihr erfreuen, dass wir noch viel fröhlicher sind in all unseren Bedrängnissen, in all unseren Kämpfen, weil wir wissen, dass uns nichts zu scheiden vermag von deiner Liebe. Oh, nun danke wir dir, Herr, dass du uns auch anleitest in deinem Wort, durch deinen Geist. Ja, unser himmlischer Vater, wir preisen dich, dass wir dich im Namen deines Sohnes bitten dürfen darum und du uns zur Freude und zum Segen führen möchtest heute Morgen, unsere Herzen stärken möchtest, uns aufbauen möchtest und uns anleiten willst. Danke, dass du auch ein Anliegen für die Verlorene, die Sünder hast, sie zu erretten, denn dazu hast du deinen Sohn gesandt. Wir preisen dich darüber und loben dich und sind gespannt, was du uns nun auch geben möchtest. Amen. Also, in diesem 8. Kapitel, ganz am Ende, steht nochmal die herrliche Liebe Gottes des Vaters, wie auch des Sohnes beschrieben. Und dann wird im Grunde von all den Dingen gesprochen, die uns so schwer fallen. Die sind hier alle miteinander erwähnt. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Wir werden getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Engel, Fürstentümer, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges erschreckt uns manchmal ja auch ganz besonders die Zukunft. Manchmal aber auch schon die Gegenwart. Und das alles wird hier erwähnt. Und es wird uns im Grunde erklärt, nichts anderes. Trotz allem wir überwinden. Trotz allem, was wir erfahren und erleben. Jetzt, im Augenblick, in der Gegenwart, was vor uns liegt, was uns erschreckt, was uns Mühe macht, trotz allem, wir überwinden. In dieser Woche habe ich schon mal mit jemand im 1. Johannesbrief aufgeschlagen, was dort der Johannes, der Apostel, aufgeschrieben hat. Und wir wollen das nochmal machen, weil das so schön diesen Gedanke unterstützt und der in der Einleitung zu der Predigt wunderbar passt. 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Der Grund liegt nicht in dem Christus selbst, in dem Kind Gottes, sondern in dem, der ihn geboren hat. Gott. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da wird unsere Verantwortung ein Stück weit auch angesprochen, wenngleich der Glaube als Geschenk Gottes natürlich auch immer von ihm selbst gefördert wird, erhalten wird, getragen wird durch seine Fürbitte. Der hohe Priester, der Herr Jesus Christus, steht für uns vor dem Vater und tritt für uns ein, dass unser Glaube nicht aufhöre. Also wir haben zwei Teile heute Morgen. Trotz allem der erste Teil. Zweiter Teil, wir überwinden. Trotz allem, jetzt könnte man ja hergehen und könnte sagen, ach ja, wisst ihr, Christen damals in Rom, denen ging es wirklich schlecht. Uns geht es heute viel besser. Wir leben ja in Freiheit. Wir können uns hier treffen und müssen nicht in der Katakombe irgendwo in den Keller steigen, wo es finster und feucht ist und Rad rumlaufen. Na, wie viel würde da noch kommen? Uns geht es ja gut. Also müssen wir überhaupt mit solchen Sachen rechnen? Der Paulus hat, als er den Römer den Brief geschrieben hat, ein Zitat aus dem Alten Testament, Psalm 44, Vers 23, hier aufgeführt. Und wenn ihr den Psalm 44 aufschlagt, dann lest ihr im Grunde genommen nichts anderes als ein Zeugnis von einem Christen des Alten Testamentes, der eben genau mit denen Dinge zu kämpfen hat. Das sind mehrere, die Söhne Korachs, die diesen Psalm geschrieben haben. Und dort im 23. Vers heißt es, ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Schon die Christen im Alten Testament haben es erfahren. Und die Christen im Neuen Testament haben es erfahren. Und wir erfahren es in gleicher Weise. Wir erleben es in derselben Art. Auf der ganzen Erde, zu aller Zeiten, werde Kinder Gottes bedrängt. Werde sie wie Schlachtschafe geachtet, getötet den ganzen Tag. Habe wir Drangsal. Das Wort Betrübnis, Drangsal, diese beiden Wörter sprechen zum einen von Angst und sie sprechen aber auch auf der anderen Seite von einem Engpass. Bitte denkt nicht, wenn ihr jetzt in solche Situationen drin seid, dass ihr in ganz besondere Umstände seid. Immer wieder hat man den Eindruck, dass Christen ihr eigenes Schicksal als eines betrachte, was unvergleichbar ist. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 9, lernen wir aber, dass wir alle die gleiche Schwierigkeit erfahren. Dort heißt es, widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Da wird von den Attacken geschrieben, die der Satan gegenüber den Kindern Gottes auch durchführt. Und damit verbunden ist oft auch unsere Drangsal, unsere Angst, unsere Trübsal. Das hilft mir ungemein, wenn ich verstehe für mich, meine Kämpfe sind die Kämpfe, die gleichen Kämpfe, die alle meine Geschwister auf der großen, weiten Erde zu kämpfen haben. Ich stehe da gar nicht allein, ich bin kein Sonderfall. Wisst ihr, was passiert, wenn ich mich für einen Sonderfall halte? Dann kann ich so weit kommen, dass ich sage und denke, ja, für meine Situation gibt es keinen Ausweg mehr. Die ist so schwierig, die ist unerträglich, da kann man gar nicht damit leben und mit umgehen. Da muss man einfach zusammenbrechen. Und das hat Gott wohlgefallen in seinem Wort, uns immer wieder zu erklären, dass wir alle miteinander durch dieses Leid auch gehen müssen. Jetzt wird hier eine Sache erwähnt und die ist ganz wichtig in Bezug auf dieses trotz allem, also dieses Leid. Es wird nämlich gesagt, dass dieses Leid um Jesu Wille auch geschehen kann, ganz besonders. Manchmal leiden wir wegen unserer eigenen Sünde. Das ist dann noch so eine Geschichte für sich. Aber manchmal leiden wir eben auch um Jesu Wille. In Vers 36 von unserem Text heißt es ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Wie kann ich nur damit umgehen? Um deinetwillen, weil ich zu Jesus gehöre, werde ich so schrecklich behandelt, so missachtet. Wie ein Schlachtschaf geachtet oder auch behandelt wird. Das wird nicht besonders pfleglich behandelt. Das könnt ihr euch gut vorstellen. Die Besitzer von diesem Schlachtschaf wissen, das ist zum Schlachten da. Ich habe mal so als Junge mit 12 Jahren bei meinem Onkel, der ist Metzger gewesen, einen Besuch mit im Schlachthof gemacht. Und die Schweine wurden dann also zum Töte in die Box getrieben, wo sie einen elektrischen Schlag bekommen haben. Ja, die wurde nun nicht freundlich aufgefordert, liebes Schwein, kannst du nicht einmal ein paar Schritte nach vorne gehen? Da ist die schöne Box, da musst du dich nur reinstellen, kriegst einen Schlag, dann fällst du um, dann schneiden wir die Kehle dir durch. Sondern die wurde halt einfach manchmal auch wüst getrieben. Was glaubt ihr, wie eure Big Macs entstehen, die also da bei McDonald's verspeist werden. Die Schweine und Kühe, die da geschlachtet werden, die werden wirklich nicht mit Sanftmut und mit Güte behandelt, sondern oft ganz schrecklich in diese Schlachtkammern auch getrieben. Das könnt ihr euch vorstellen. Und so hat man ein Bild vor sich, wie es manchmal auch einem Kind Gottes gehen kann. Wisst ihr, was mir hilft in so einer Situation? Dass ich den Wert dessen, um dem ich leide, also dessen Wille ich leide, dass ich den Wert von ihm hochachte, dass ich ihn schätze. Alles, was für mich wertvoll ist und wichtig ist in meinem Leben, für das bin ich bereit, große Opfer zu bringen. Alles, was mir auf dem Herzen liegt, alles, was für mich kostbar ist, dafür habe ich Zeit, aber auch Kraft und Geduld. Da kann ich lernen, da kann ich lesen, da kann ich also fragen, da kann ich forschen, da kann ich auch manches ertragen, was ich an Arbeitsleistung bringen muss. unter Umständen, um eben da auch klarzukommen. Das heißt also, in dem Maße, in dem wir der Herr Jesus Christus wertvoll und wichtig und groß ist, in dem Maße erachte ich es auch als etwas, was möglich ist, für ihn zu leiden. Und ich bin bereit, auch um seinetwille mich wie ein Schlachtschaf behandeln zu lassen. Sind wir bereit? Oder haben wir schon von unserer Seite aus diese Augenblicke, wo es in die Richtung gehen könnte, abgebogen? Man kann das auch abbiegen. Man kann es zum Beispiel dadurch abbiegen, dass man erst sich gar nicht zu dem Herrn Jesus bekennt und es gar nicht offensichtlich werden lässt, dass man ein Kind Gottes ist. Man sagt sich, dann habe ich es leichter. Warum soll ich immer wieder diese Kämpfe haben? Was würde der Paulus uns sagen? Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wisst ihr, was er uns sagen würde? Ganz einfach. Ihr seid ja im Rechnen ganz schlecht, in Mathematik. Denn wenn ich anfange, beim Herrn Jesus zu sparen, verliere ich mehr, als dass ich gewinne. Wenn ich anfange, aufzuhören, ihn ernst zu nehmen und für ihn zu leben und ihn zu bekennen, spare ich an meinem eigenen Herz und an meiner eigenen Seele, an meiner eigenen Freude, an meiner eigenen Zufriedenheit, an meiner eigenen Fülle. Also die Schwaben sind bekannt dafür, dass sie gerne sparen. Aber wer spart schon gerne an sich? Wer ist schon jemand, der sich selbst gerne Schmerzen zufügt? Also, bitteschön, wenn wir dann einmal in so eine Situation kommen und wenn wir es dann schwer haben in dieser Welt um Jesu Wille, dann lasst uns das immer bedenken, dass gerade dieser Schmerz und gerade diese Not uns am Ende ein großer Segen sein wird. Glückselig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, sagt einmal der Herr Jesus in der Bergpredigt. Denken wir daran, da ist ein Segen darin, zukünftig, aber auch jetzt schon. Der so behandelt wird, wird auch in gleicher Weise von dem Herrn Jesus Bewahrung erfahren, in einer Art und Weise, die er vorher nicht so erfahren hat. In den schwierigsten Situationen werden wir am allermeisten die Nähe des Herrn spüren. Nirgendwo war der Herr Jesus im Alten Testament den drei Freunde Davids so nahe wie im Feuerofen. Merkwürdig, oder? Haben sie ihn vorher leiblich gesehen vor sich? Hat er vorher so mit ihnen geredet, wie er dort im Feuerofen mit ihnen geredet hat? Ganz sicher nicht. Aber in diesem Augenblick, wo sie dort hineingeworfen worden sind, trat er in ihre Mitte und redete mit ihnen und bewahrte und behütete sie. Also lasst uns da auch mutig vorangehen, auch wenn diese Not eine ist, die schwer wiegt. Ich will das nicht verkennen. Ich will es auch nicht verkennen, dass manch einer, der über viele Jahre hinweg in diesem Kampf steht, mal müde werden kann und auch nachlassen kann. Aber dann lasst es uns doch neu von diesem Zeugnis her, vom Paulus, von den Söhnen Korachs, die dasselbe auch erfahren haben, uns sagen, warum sollen wir uns schonen, die wir in vielerlei Hinsicht eh viel bessere Umstände haben als die, denen es vom Grunde her schon viel schlechter ging. Wir haben nicht die Hälfte von dem an Leid, was der Paulus in seinem Leben als Nachfolger Jesu erfahren hat. Wir sind noch nicht um Jesu Wille wirklich im Gefängnis gewesen. Niemand von uns hat um Jesu Wille das Gefängnis besuchen müssen, so wie der Paulus. Niemand von uns wurde gesteinigt. Also Lasst uns in dem, was der Herr uns auferlegt, wo wir missachtet werden und wo wir auch in Not kommen, lasst uns diese Last für ihn mit Freude tragen, dass wir sie als Adelung ansehen. Aber ich muss weitergehen, denn in meinem Text steht ja nicht nur dieses trotz allem, so diese Last, diese Mühe, diese Not, dieses Leid, sondern es steht auch, wir überwinden. Und das interessiert uns ja ganz besonders. Na, vielleicht würde der eine oder andere jetzt sagen, erzähl mir nicht so viel von den Lasten, die kenne ich. Ich möchte ja wissen, wie ich überwinden kann. Das interessiert mich viel mehr. Und das wird hier so schön beschrieben. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Übrigens ist hier gemeint die Liebe, die Christus zu uns hat. Nicht die wir zu ihm haben. Die ist natürlich auch da, aber hier ist die Liebe des Christus zu uns gemeint. Inwiefern merken wir oder stellen wir die Liebe des Christus oder auch später des Vaters, wie sie ausgedrückt wird, wie stellen wir sie überhaupt fest und was bewirkt sie, was macht sie überhaupt? Stimmt es denn, dass ich sagen kann, in meiner Bedrängnis, in meinem Engpass, in meiner Angst, in meiner Furcht, in meinem Schrecken ist diese Liebe so mächtig am Werk, dass ich nicht abkomme, abfalle, dass ich nicht vom Weg auch weggeführt werde, sondern bewahrt werde. Ich möchte euch anhand von einem kleinen Beispiel aufzeigen, wie wir überwinden dürfen durch diese Liebe des Christus zu uns. Und daran hat sich gar nichts verändert. Das ist damals in Bezug auf seine Jünger dieselbe Liebe wie heute in Bezug auf uns. Und dazu müssen wir kurz, um das zu verstehen, einen Bericht aus dem Markus-Evangelium aufschlagen. Und zwar aus dem 6. Kapitel. Also wir befinden uns bei diesem Umstand, dass wir die Liebe des Christus verstehe wolle, denn von ihr wird uns gesagt, dass wir durch sie überwinden werden und nichts uns zu scheiden mag von der Liebe des Christus. Und Paulus sagt, er ist davon überzeugt worden. Wisst ihr, wir müssen davon selber auch überzeugt werden, von Gott, durch sein Wort, durch seinen Geist, damit wir in so einer Situation dann aussagen, ich überwinde, ich weiß, dass ich überwinde. Ich muss mich nicht überwinden lassen, sondern ich darf überwinden durch Gottes Liebe an mir und in mir, die da wunderbar wirkt. Seid ihr davon überzeugt, in eure Kämpfe, die ihr jetzt durchführt, die ihr jetzt habt, in denen ihr jetzt steht, seid ihr vollkommen davon überzeugt, dass euch nichts scheiden kann von der Liebe des Christus? Das ist wichtig. Im Markus-Evangelium im Kapitel 6 lesen wir diese kleine Geschichte von dem Sturm, in den die Jünger gerade sind. Vers 45, der Herr nötigt seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Wie wirkt die Liebe des Christus in unserem Leben, damit wir überwinden können? Er sieht unsere Not. Manchmal glauben wir, dass wir sie nur ganz alleine sehen. Und wir sagen, niemand nimmt wahr, wie sehr ich leide. Niemand merkt meinen Schmerz. Und hier steht es ganz einfach, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Es ist völlig egal, was du gerade durchmachst, mit wem du zu kämpfen hast, was dein Problem ist. Ist es Schmerz? Ist es Trauer? Ist es Leid? Ist es die Zukunft? Ist es die Gegenwart? Ist es Hohes? Ist es Tiefes? Sind es Fürstentümer? Sind es Gewalte? Ist es der Tod? Ist es das Leben? Ist es Gegenwärtiges oder Zukünftiges? Ganz egal, was dich gerade bedrängt. Der Herr sieht es. Wisst ihr, das ist unser Vorrecht, das ist unser Erbe. Und der Herr sieht es mit all seiner Liebe. Es sind meine Kinder. Er sieht uns mit seiner Liebe an, wie wir leiden. Das müssen wir verstehen. Das ist unser Schutz. Daran müssen wir festhalten. Vertraue, glaube. Er sieht mich. Er sieht mich, wie ich Not leide. Er sieht mich. Aber es ist nicht das Einzige, dass er mich sieht. Sondern es steht hier noch weiter als Nächstes. Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen. Von der Theologie her könnte man jetzt sagen, Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da. Ich bin alle Zeit bei euch. Und trotzdem kann er in ganz besonderer Weise zu uns kommen. In einer Art und Weise, die wir wahrnehmen, die wir feststellen. Und wisst ihr, jedes Kind Gottes, was hier sitzt, weiß auch, wovon ich jetzt rede. Denn jedes Kind Gottes hat das persönlich in seinem Leben schon erfahren. Da war eine schreckliche Not. Da war eine große Finsternis. Da war ein schrecklicher Kampf, in dem man stand. Oder da waren schreckliche Angriffe, schreckliche Versuchungen, die man auch erlebt hat von den Fürstentümern, von der Finsternis. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sagt Paulus, Epheser 6. Und auf einmal kam er. Und wir wussten sofort, dass er es ist. Wir haben immer fragen müssen. Es war uns klar, dass er jetzt zu uns gekommen ist. Und wir haben anhand von einem Wort, anhand von einer Zusage von einem anderen, es ist ganz egal, wie auch immer, aber wir haben es gemerkt, er ist da. Er ist da. Er ist gekommen, um sich zu kümmern. Er ist gekommen, um uns beizustehen. Oh, wenn ihr hier sitzt und das noch nicht erfahren habt, habt ihr das Schönste auf der Erde noch nicht erfahren. Dass der lebendige Gott kommt, um uns beizustehen. Josua hatte mal in seinem Kampf gegen Jericho, das war eine große und eine starke Stadt, das erfahren dürfen. Ich bin gekommen, sagt dort der Herr Jesus, als der Oberste des Heeres des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Du sollst das wissen. Egal, was auch immer eure Probleme sind und Kämpfe sind, ihr dürft wissen, dass die Liebe Gottes es bewirkt, dass er sie sieht und dass er kommt. Er kommt zu euch ganz persönlich. Es ist das Wunder der Allgegenwart Gottes, dass er zugleich an alle Orte sein und kommen kann. Als Mensch konnte er und kann es auch heute, weil er wahrhaftiger Mensch ist, immer nur an einem Ort sein. Aber als Sohn Gottes kann er überall zugleich sein und kann in meinem Leben zugleich kommen, wie auch in deinem Leben. Aber was macht er, wenn er kommt? Die Liebe Gottes, wie bewirkt sie denn in unserem Leben, dass wir überwinden? Nun, nachdem er gekommen ist, da redet er mit ihnen, Vers 50 von unserem Text Markus 6, und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wisst ihr, eins von den bemerkenswerten Dingen in unserem Leben mit dem Heiland, mit dem Herrn Jesus Christus, der zugleich Mensch und wahrer Gott ist, ist, dass er redet. Er kommt nicht nur, sondern er redet mit uns in unserer Sprache, dass wir es verstehen können. Was würde uns ein Gott, ein Retter, ein Erlöser nützen, der nicht unsere Sprache sprechen könnte? Aber wenn er unsere Sprache spricht und wenn er mit seinem Wort, was kreativ ist und was auch schöpferisch ist und zugleich Erlösung bringt, wenn er mit diesem Wort redet und sagt, sei getrost oder seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht, dann habe ich die beste Grundlage auf der Welt, um mich nicht zu fürchten. Alle Menschen auf dieser Erde können mir erklären, du musst dich nicht fürchten, und am Ende kann es aber trotzdem ganz anders sein. Wenn aber Jesus Christus zu mir sagt, ich muss mich nicht fürchten, sagt er damit zugleich, ich bin gekommen, um dir beizustehen, und es gibt jetzt absolut keinen Grund mehr, dass du dich fürchtest. Und trotzdem fürchten wir uns manchmal doch noch, gell? Aber das ist wichtig, dass ich das in der Liebe Gottes, in dieser mächtige, kräftige Liebe Gottes zu mir begreife. Er sieht mich, er kommt zu mir, er redet mit mir und tröstet mich und sagt, fürchte dich nicht. Und dann aber macht er etwas weiteres. Er stillt den Sturm. So steht es hier. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich. Wir lesen in der Parallelstelle, dass er zu dem Wind gesprochen hat, dass er verstummen soll. Der Sturm legt sich. Warum darf ich wissen, dass alle Ängste dieser Welt, alle Bedrückung dieser Welt mich nicht von der Liebe Christi scheiden werden? Weil er diese Stürme zum Stillstand bringt. Und er all die Angriffe Satans am Ende hinausführt, sodass sie gar nichts bewirken könne für mein Seelenheil, es zu zerstören. Ist das nicht wunderbar? Vertraue wir dieser Liebe? Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Versteht ihr, wenn ich die Liebe des Christus zu mir nicht begreife und verstehe, kann ich Angst haben, während ich doch ganz sicher bin. Im Alten Testament gibt es diesen Bericht, als der Racheengel in der Nacht, als Israel dann später ausgezogen ist, kam und die Erstgeborene in Ägypten gerichtet hat, getötet hat. Sowohl von den Kindern als auch vom Vieh. Nun stellt euch vor, in einem dieser Häuser der Israeliten, wo nun über dem Türbalken das Blut des Opferlammes gestrichen wurde, da sitzt der Versammlung. Und die eine sagen, oh, wie sicher können wir sein, denn draußen haben wir das Blut des Passahlammes über unser Türbalken gestrichen und wir wissen, dass der Zorn Gottes schon geschehe, ist über eben diesem Passahlamm. Und wir dürfen sicher sein, draußen wütet der Racheengel, aber wir sind sicher. Und die andere drinnen, von denen einzelne, die fürchten sich. Und die sagen sich, kommt der auch zu mir? Werd ich denn wirklich auch bewahrt? Ganz unterschiedliche Empfindungen sind in den Herzen von den einzelnen Menschen innerhalb von den Häusern gewesen. Da gab es Ängstliche, da gab es Sorgengeister, da gab es Kleinmütige und da gab es Mutige. Da gab es Leute mit Erkenntnis, die schon viel verstanden hatten vom Evangelium im Alten Testament und manche, die noch ganz wenig Begriffe hatten. Aber sie alle waren auf der Grundlage des Blutes sicher. Auf der Grundlage des Werkes des kommenden Erlösers. Das ist unsere Grundlage, warum wir sicher sein dürfen. Das ist unser Fundament, auf dem wir stehen, unser Anker, der uns festhält, dem wir befestigt sind. Diese Liebe des Christus vergeht nimmer. 1. Korinther 13. Die Liebe hört niemals auf. Die göttliche Liebe. Versteht ihr? Wenn Gott mich liebt als sein Kind, hört diese Liebe niemals auf. Sie ist mein Anker. Mein Fundament. Daran darf ich mich freuen. Ich bin sicher. Aber in unserer Geschichte, im Markus-Evangelium, geht es ja noch weiter. Sie kommen ans neue Ufer. Dachte schon, sie würde Mitte im See Genezareth umkommen. Wie oft denken wir in unserem Leben, in unserer Nachfolge, auf unserem Weg genauso, wir kommen um. Wir kommen um. Wir driften ab. Alles zerbricht. Familie, Arbeit, das Leben. Es gibt nichts mehr, was uns zusammenhält. Die ganze Kraft ist aufgebraucht. Alle Hoffnung ist vorbei. Es ist nur noch die pure Angst übrig. Nur noch der Schrecken ist da. Und hier in unserer Geschichte im Markus-Evangelium lesen wir, sie kommen an das nächste Ufer. Sie setzen über. Im Johannesevangelium wird es dann mal so berichtet, dass sie auf einmal an Land waren. Warum fürchtet ihr euch davor, dass ihr nicht weiter vorangehen dürft? Warum habt ihr so Angst, dass es kein Morgen gibt und kein nächster Schritt und ein neues Ufer und ein neuer Weg, den Gott euch führen wird, wo er euch auch leiden wird, wo er euch voranbringen wird? Warum seid ihr so davon überzeugt, dass euch diese Kämpfe, in denen ihr euch jetzt befindet, wirklich umbringen oder ganz und gar auch zerstören? Warum? Habt ihr nicht die Liebe des Christus verstanden, wie er seine Jünger zum neuen Ufer gebracht hat? Und wie sie dort ausgestiegen sind und ihres Weges weitergezogen sind. Auch sie dachte in dem Augenblick, als die Welle in ihr Boot hineinkam und der Wind immer stürmischer wurde, dass sie jetzt umkommen würde. Herr, siehst du nicht, dass wir umkommen? So sinngemäß habe sie ihm es ja gesagt. Er sagt nur, warum seid ihr so kleingläubig? Warum seid ihr so kleingläubig? Ihr habt noch so wenig von meiner Liebe verstanden. Wir würden zum Vater oder zu einer Mutter sagen, die schläft, während nun ihr Kind in höchster Not ist. Das ist eine schlechte Mutter, das ist ein schlechter Vater, würden wir sagen. Der Herr Jesus hat geschlafen auf dem Schiff. In einer Geschichte, wo auch ein Sturm war, hat er geschlafen. Und die Jünger sagen deswegen, du lässt uns einfach umkommen, aber es stimmt nicht. Das war völlig falsch, diese Vorstellung, die sie hatte. Er hätte nicht weiter geschlafen, bis sie alle untergegangen wären. Könnt ihr euch das je vorstellen? Die Ende vom Evangelium, das Boot kentert, alle versinken und der Herr Jesus und seine Jünger ertrinken. Ist das vorstellbar? Nee, oder? Das ist doch nicht vorstellbar. Aber genau das haben die Jünger gedacht. Unser Boot geht unter. Unser Herr schläft. Und wir kommen um. Aber es war nicht der Fall. Verstehen wir die Liebe Gottes richtig? Begreifen wir sie in der rechten Weise? Sind wir in der Lage, wirklich auch sie wahrzunehmen? Ich bin an dem Ende von meiner Predigt angekommen. Ich werde heute Morgen nicht mehr viel weitermachen. Ich bin am Ende von meinem Text angekommen. Aber wir sind noch lange nicht angekommen dabei, dass wir die Liebe des Christus verstanden haben. Wisst ihr, viele von den Kindern Gottes, die können, wenn es um die Liebe Gottes geht, sehr wohl das Werk Jesu am Kreuz nacherzählen, sagen und können erklären, Da zeigt sich die Liebe Gottes ganz besonders, des Vaters wie des Sohnes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Kennen wir den Vers, ne? Aber die praktische Auswirkung dieser Liebe des Christus für unser Leben, denken nicht viele durch. Und das ist unser Problem. Wir müssen genauso wie der Paulus überzeugt werden. Überzeugt werden hundertprozentig, wie der Paulus auch überzeugt wurde. Vers 38. Denn ich bin überzeugt worden. Ich bin gewiss geworden, dass weder Tod noch Leben, weder Engel und so weiter mich scheiden könne von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lasst euch überzeugen. Am Ende die kleine Geschichte aus der Apostelgeschichte. Es ist gar keine kleine Geschichte, sondern eigentlich eine abenteuerliche. Auf dieser Seereise nach Rom ist die ganze Mannschaft in fürchterliche Schwierigkeiten gekommen. Sie haben trotz der Herbststürme es gewagt, weiter sich auf das Meer zu begeben. Und nun kommen sie alle in Seenot. Und sie werfen alles über Bord, was sie über Bord werfen können, damit das Schiff nicht untergeht. Und sie hören auf zu essen. Das heißt, sie haben wirklich ihre Hoffnung verloren. Aber da ist einer, der von der Liebe Gottes jetzt in besonderer Weise getragen wird. Und der Herr besucht ihn und tröstet ihn und richtet ihn auf. Und dann tröstet er die andere und sagt, esst wieder. Denn ich weiß, dass wir alle errettet werden müssen und niemand von uns wird sein Leben verlieren. Wisst ihr, das ist unser Auftrag. Das gilt uns persönlich, die Bewahrung. Aber unser Auftrag ist, dass wir sie hinaustragen. Wie viele befinden sich gerade auf ihrer Schiffsreise? Und für wie viele endet ihre Schiffsreise in dem Hafen mit Namen Verderber und ewige Verlorenheit? Viele. Und wir sitzen mit im gleichen Boot. Nicht, dass wir auf dem Weg in die Verdorbenheit oder Verlorenheit sind oder des Verderbens, das nicht. Aber wir sitzen mit ihnen im gleichen Boot in unserem Leben. Während wir den Hafen des Heils ansteuern, der Seligkeit, der Herrlichkeit, des ewigen Lebens, steuern sie einen Hafen an, wo sie in die Verlorenheit hinabgestoßen werden, in den Feuersee. Sagen wir ihnen, was der Herr uns gesagt hat? Tröste wir sie mit dem Trost Gottes, mit dem wir getröstet worden sind? Werde sie uns einmal anklagen und werde uns sagen, warum hast du mir nie erzählt von diesem Retter? Werde wir Schuld auf uns laden, weil wir schweigen, oder werde wir, weil wir so vollkommen überzeugt sind von der Liebe des Christus, zu Boden dieser Liebe. Wir sind aber Botschafter an Christi Stadt. Gott vermahnt durch uns. Lasst euch versöhnen mit Gott. O möge der Herr schenke, dass wir solche Botschafter sind, dass wir nicht nur die Liebe Gottes für uns selbst genießen, sondern dass wir sagen, von dieser Liebe müssen wir reden. Ich muss den anderen erzählen, wie ich bewahrt werde. Ich muss ihnen sagen, wie der Herr mich unter dem Schatten seiner Flügel behütet. Ich möchte am Schluss mit uns noch gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir wollen dir danken dafür, dass wir von deiner wunderbaren Liebe geliebt werden und gestärkt werden. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, dass du uns mit einer ewigen Liebe liebst. Im Jeremia Kapitel 31 steht es genauso. Ach Herr, sie hört nie auf. Dieser Himmel, diese Erde werde vergehen, aber deine Liebe vergeht nie und nimmer. Wir haben ein ewiges Reich, wir haben ewige Herrlichkeit, wir haben ein ewiges Erbe, ewiges Leben. Niemand vermag uns zu scheiden von deiner Liebe. Ach, wir danken dir dafür, dass du uns wunderbar bewahrst. Wir könnten nicht besser und nicht vollkommener bewahrt werden. Schenke, dass wir dankbar sind dafür, dass wir uns freuen daran, dass wir sagen, Herr, ich danke dir für deine Bewahrung und deine Liebe, die so mächtig ist, die mich aufbaut, die mich stärkt, die mich erfreut, die mich voranbringt. O Herr, geh mit uns in diese neue Woche, dass wir diese Liebe auch weitertragen und all denen sagen, die um uns herum sind und die ich noch gar nicht kenne, wo wir einen Auftrag haben, Bode zu sein. Amen.